das schafft der BVB nicht, das schafft auch kein anderer Verein, uns kaputt zu kaufen oder uns kaputt zu machen.
Ich sag's ihm, wie es ist. Es ist mir scheißegal.
Das Emotionale hat damit zu tun, weil dieser Verein, diesen Weg, den wir gegangen sind, mehr sind als ein Job. Das ist mittlerweile eine Passion geworden. Es ist ein Stück weit unser Baby geworden.
Ja, einen wunderschönen guten Tag. Der Pfostenbruch ist am Start nach dem vielleicht besten Spiel der ganzen Saison. Die einzig wahre Borussia gewinnt 4:0 gegen Eintracht Frankfurt, gegen unseren kommenden Trainer Adi Hütter. Also, wir haben ziemlich viel zu diskutieren in der heutigen Ausgabe. Ich bin Kevin, schöne Grüße an alle Hörerinnen und Hörer und natürlich an Podcast-Kollege Fabian, mir zugeschaltet. Hi.
Ja, hi. Was für ein völlig neues Gefühl, völlig neues Lebensgefühl hier am Sonntagmorgen, unsere Standardzeit um 11 Uhr. Borussia gewinnt 4:0, sehr überzeugend. Für mich das beste Bundesliga-Heimspiel in dieser Saison. Besser noch als die Spiele gegen Dortmund und Bayern, weil aus meiner Sicht über 90 Minuten wirklich überzeugend. Zudem mit Adi Hütter kommen wir sicherlich auch später noch drauf, über vielleicht die Umstände, wo wir vielleicht noch mal kurz drüber sprechen müssen. Ist aber auch eine Perspektive wieder zurückgekehrt in den Borussia-Park. Man weiß, wie es nächste Saison weitergeht. Man weiß, dass man einen Fußballfachmann an der Seitenlinie stehen hat nächste Saison. Und ja, vielleicht hat den Spielern auch das, diese Perspektive jetzt nochmal etwas Rückenwind gegeben zu den letzten Leistungen, die ja schon wieder deutlich besser waren und ja, die dann gestern in diesem tollen Auftritt gegen Frankfurt gipfelten. Muss man sagen, starke charakterliche Leistung der Mannschaft, sich da aus diesem Loch aus dem Februar, März selbst wieder herauszuziehen. Hut ab. Da hätten, glaube ich, nicht viele mitgerechnet. Charakterlich aus meiner Sicht sehr, sehr stark.
Ja, würde ich auch sagen. Also ich hatte das Gefühl, dass da jetzt einfach durch diese Klarheit dieser Elefant im Raum einfach abgeräumt wurde Anfang dieser Woche, und das hat man auch gemerkt, also auch im Umfeld. Man hat sich jetzt nochmal so richtig einschworen können für die letzten 6 Spiele unter Marco Rose, für die letzten 6 Spiele dann auch im Kampf um den Europapokaleinzug in dieser Spielzeit, und insofern war das ein sehr, sehr guter Auftakt auch in eine englische Woche. Und mit Eintracht Frankfurt ja auch ein sehr hoch gehandelter Gegner, die jetzt erst die vierte Niederlage insgesamt kassiert haben und dann bei uns da wirklich eine Abreibung kassiert haben mit 4:0. Darüber sprechen wir gleich. Adi Hütter hast du jetzt auch schon mal angesprochen. Wir hatten jetzt auch im Vorgespräch lange diskutiert, wie wollen wir es machen? Wollen wir erst über Adi Hütter, über diese Trainerentscheidung sprechen? Wollen wir erst über das Spiel sprechen? Und ja, wir haben uns jetzt schon entschieden, dass wir erst über das Spiel sprechen und da natürlich auch dann immer mal wieder Adi Hütter Schnittmengen reinwerfen müssen natürlich, und hinten raus dann natürlich sowieso über Adi Hütter generell dann nochmal reden müssen, über die Entscheidungsfindung, über den ganzen Ablauf der Kommunikation. Ich denke, das ist so ein ganz guter Weg, oder?
Ja, und wenn wir beim Spiel anfangen, dann fangen wir wahrscheinlich auch vorne an mit der Aufstellung von Borussia. Es gab notgedrungen natürlich einige Veränderungen jetzt zum Spiel bei Hertha. Zum einen haben wir da die gesperrten Kramer und Sommer, die ohnehin ersetzt werden mussten. Und zum anderen den Kapitän Lars Stindl. Und ich meine, Stindl, Kramer, Sommer ist schon eine beachtliche Achse, die da ausgefallen ist. Spieler, die viele, viele hundert Spiele für Borussia schon absolviert haben zusammen. Ja, von daher gab es einiges zu ersetzen. Nichtsdestotrotz hatte ich bei der Ansicht der Aufstellung das Gefühl, da steht eigentlich unsere 1A-Mannschaft auf dem Platz. Und das ist dann vielleicht die Stärke, die Borussia momentan hat. Wenig Verletzte, bis auf Stindl jetzt gerade. Viele Jungs, die wieder dabei sind. Und ja, man ist trotzdem, so ging es mir, ich weiß nicht, wie es dir ging, mit einem guten Gefühl eigentlich reingegangen nach der Aufstellung, nachdem die Aufstellung klar war. Weil aus meiner Sicht ja nach wie vor eine starke Elf auf dem Platz stand.
Ja, ich habe bei vielen Spielern, oder um nicht zu sagen bei allen Spielern, das Gefühl, dass die gerade tendenziell eher in so einer ansteigenden Form sich befinden. Also Schalke kam einfach zum richtigen Zeitpunkt, muss man rückblickend sagen, vor der Länderspielpause, ein Gegner, der nicht konkurrenzfähig ist in dieser Saison. Dadurch hat man sich Selbstvertrauen geholt, gegen Freiburg dann einen Sieg über die Mentalität, über eine taktische Umstellung errungen. Und insgesamt habe ich das Gefühl, dass da wieder einiges passt. Und tatsächlich beim Blick auf die Aufstellung war ich auch optimistisch, und das lag allen voran an der Rückkehr von Jonas Hofmann. Also ich hatte ehrlich gesagt beim Studieren der Presseberichte, auch beim Anschauen der Pressekonferenz, nicht das Gefühl, dass er tatsächlich einer ist, der definitiv startet. Aber als ich ihn dann in der Aufstellung gesehen habe, dachte ich, ja, das ist ein wichtiges Signal, dass wir da einfach auch einen Spieler haben, der selten oder wo ich mich echt nicht an viele schlechte Spiele erinnern kann in den letzten ein, zwei Jahren im Borussia-Trikot. Und das war dann insofern ganz gut, hat er auch Stindl wirklich vergessen gemacht. Wir dürfen nicht vergessen, dass Stindl derjenige ist, der auch schon viele Punkte und Tore uns gerettet hat in dieser Saison. Aber allgemein, also auch so ein Sommer, Vertreter Sippel, da hat man halt überhaupt keine Bedenken. Überhaupt gar nicht. Und auch Kramer, der eine tolle Saison spielt insgesamt, sehr konstant, aber Zakaria kommt auch immer wieder besser rein, hatte ich auch das Gefühl, das passt. Das Einzige, was ich mich so gefragt hätte, was ich gerne gesehen hätte, wenn man Kramer spielfähig gehabt hätte, ob die Dreierkette eine Option gewesen wäre. Also ob man tatsächlich dann Zakaria hinten belassen hätte, weil man ja so zuletzt auch ganz gut gefahren ist, weil Frankfurt ja selbst mit einer Dreier-Fünferkette spielt. Also das war für mich eine offene Frage.
Ja, das stimmt. Und dann wäre mit Sicherheit Lazaro derjenige gewesen, der nicht in der Startelf gewesen wäre. Dann wären es vorne mit Sicherheit Hofmann, Player, Thüram dann in vorderster Front gewesen. Ja, ich habe ehrlich gesagt, als ich die Aufstellung gesehen habe, auch so ein bisschen drüber nachgedacht, ob es die Dreierkette hinten sein könnte. Und dann eben mit Zakaria hinten drin und Hofmann neben Neuhaus auf einer Linie. Das war dann am Ende nicht so. Es war dann am Ende ja fast ein 4-4-2, muss man sagen, mit zwei Stürmern, Player Thüram vorne drin. Was mir irgendwie auch wieder ganz gut gefallen hat, ich muss ja sagen, Thüram gefällt mir sowieso in den letzten Spielen im Zentrum vorne deutlich besser als auf der Außenbahn. Player, für ihn gilt Ähnliches, wobei, wenn er alleine als zentraler Stürmer vorne drin spielt, hat er mir nicht so optimal gefallen. Jetzt, gemeinsam mit Thüram, war sein Spiel aus meiner Sicht deutlich verbessert. Und ja, da hat man vielleicht ein bisschen das Problem, dass man zu viele zentrale Spieler hat, vielleicht zu wenig Außenbahnspieler. Jetzt haben das gestern Hofmann und Lazar gemeinsam aus meiner Sicht gut gemacht. Aber wenn jetzt ein Lars Stindl zurückkommt, dann stellt sich nämlich wieder die Frage, wie spielt man? Und ja, sehr, sehr spannende Fragen. Gestern, und das müssen wir erstmal hier festhalten, hat es auf jeden Fall super funktioniert. Gestern hatte man die Frankfurter Eintracht defensiv gut im Griff mit der Viererkette. Auch Zakaria Neuhaus, Zakaria aus meiner Sicht wird immer stärker. Du hast ihn gerade eben schon kurz angesprochen. Er wird langsam wieder der Alte. Ich würde sagen, noch zwei, drei Wochen zum Ende der Saison. Die Schweizer dürfen sich freuen. Ich glaube, zur EM sehen wir wieder den alten Zakaria.
Ich habe auch ein sehr gutes Gefühl dabei. Wir sind da jetzt echt richtig gut besetzt. Gerade wenn man dann nicht in der Dreierkette spielt, dann hat man wirklich da ja sogar ein Luxusproblem, weil Chris Kramer ja in so einer Art zweiten Frühling sich befindet. Und Zakaria hat für mich auch wieder unfassbar viel im Keim erstickt. Also das war echt eine Stärke gestern generell von unseren beiden Sechsern oder Achtern, auch Flo Neuhaus, der auch viel dann in die Wege geleitet hat in Richtung Offensive dann wieder. Und man darf nicht vergessen, dass wir dagegen eine unfassbar gute Offensive ja gespielt haben und selbst eine Mannschaft sind oder waren bislang im Verlauf der Saison, die selten zu Null gespielt hat. Also irgendwie haben wir uns dann immer so ein Ding ins Nest gelegt. Das war gestern nicht der Fall und am Ende, klar, dann auch zwei Aluminiumtreffer gegen uns bekommen. So ein bisschen Glück brauchst du auch. Aber insgesamt hat mir das von hinten bis vorne, wenn man sich da so an der Formation orientiert, super gefallen. Und ich fand auch deine Erkenntnis zu Thüram und Player, die deckt sich auch mit meiner. Ich habe so ein bisschen so gesehen, dass Player so ein bisschen in so einer 9,5-Rolle war, so leicht verkappt hinter Thüram und sich da unfassbar wohlfühlt und tatsächlich da im Moment besser aufgehoben zu sein scheint als auf den Außen. Und das Gleiche gilt für Tikus Thüram. Insofern wird das auch eine spannende Frage sein für den Sommer, für die Kaderzusammenstellung. Wird man irgendwie die beiden tatsächlich eher so in der Zentrale sehen, sofern beide überhaupt bleiben? Was passiert dann mit einem Brel Embolo? Weil da muss man auch sagen, das ist ja so derjenige, der wirklich am unvariabelsten ist von den drei Offensivkräften, Thüram, Player, Stindl. Den kannst du wirklich nur in die Zentrale stellen, entweder als 9,5 oder tatsächlich ganz nach vorne rein. fällt so ein bisschen ab leider dann aktuell dadurch. Und dann muss man sich halt fragen, sind dann drei oder dann mit Stindl für vier Spieler für zwei Plätze sogar zu viel? Das sind dann aber vielleicht auch Fragen, die man dann ja nach der Saison nochmal stellen muss. Ich glaube, jetzt für diesen Endspurt mit Stindl ist jetzt eh erstmal in den nächsten Spielen in der englischen Woche eh nicht zu rechnen. Ist das aber die Formation, die ich da relativ stimmig finde. Einzig natürlich dann Kramer, der jetzt wieder zurückkommt. Da muss man schauen, wie man das angeht. Zakaria kann man nach so einem Auftritt ja eigentlich auch nicht draußen lassen.
Ja, genau. Zakaria wird immer stärker. Vielleicht wird er unter der Woche draußen sein. Christoph Kramer ist ja dann jetzt ausgeruht nach seiner Gelbsperre. Er wird mit Sicherheit in der Startelf stehen in Hoffenheim am Mittwoch. Dennis Zakaria, könnte sein, dass er da die Pause erhält. Kann ich mir schon vorstellen. Mit Sicherheit wird er dann aber am Sonntag in Bielefeld wieder spielen. Also jetzt in der englischen Woche ist vielleicht noch ein bisschen Raum für die ein oder andere Verschiebungen in der Startformation. Spannend zu beobachten wird es dann aus meiner Sicht in den letzten drei Spielen. Da geht es ja dann wirklich um alles und da geht es dann auch im Wochenrhythmus, also auch doch in einem Rhythmus, in dem man nicht mehr zwingend rotieren muss. Und ich denke, wenn alle fit sind, werden wir dann wirklich die ultimative, das ultimativ Beste sehen, was Borussia zu bieten hat. Und wer das aus Sicht von Marco Rose sein wird, das da bin ich sehr gespannt, weil da hat man wirklich, wenn alle dabei sind, so ein bisschen die Qual der Wahl und muss den einen oder anderen, die eine oder andere Härtefallentscheidung treffen. Ja, war auf jeden Fall eine sehr, 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 sehr spannende Herangehensweise, dass man da aus meiner Sicht das System wieder umgestellt hat. Frankfurt ja nun auch, doch sehr, sehr offensiv. Man muss fast sagen, mit Durm, Kostic, Silva und Jovic ist das ja, wenn sie in der Offensive sind, beinahe ein Vierer Angriff. Und den so zu verteidigen mit einer Vierer Abwehrkette ist in gewisser Weise mutig, aber der Erfolg gibt Borussia absolut recht, denn, und das war aus meiner Sicht der absolute Schlüssel zum Erfolg gestern, diese unglaubliche Verteidigungsleistung gegen die Eintracht. Da muss man einfach dazu sagen, ein André Silva hatte gestern nicht eine Torchance, also, wenn ich mich recht erinnere. Luka Jovic ist zwei, dreimal zu Chancen gekommen. Mit Sicherheit aktuell der etwas ungefährlichere von beiden, wenn auch er jemand ist, der brandgefährlich ist. Aber den Hauptanspielspieler, den Hauptanzugspunkt für die Flanken von Philipp Kostic, den hat man gestern aus meiner Sicht hervorragend aus dem Spiel genommen, völlig abgetaucht, André Silva. Und wenn das gelingt, und das war auch das, was wir ja letzte Woche besprochen haben, dann kann es gegen die Frankfurter Eintracht klappen, aber auch nur dann. Und das hat Borussia gestern gut gemacht. Und das war, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aus meiner Sicht der Schlüssel zum Erfolg.
Gehe ich mit, tatsächlich. Hinzu würde ich aber auch noch die Offensivleistung dann so nach dem 1-0 anführen. Also vielleicht eher in der zweiten Halbzeit. Wir hatten so eine Viertelstunde nach dem Führungstreffer, Viertelstunde, 20 Minuten, wo wir ein bisschen passiver waren, wo Frankfurt dann auch hohe Ballbesitzanteile hat, wo man jetzt dann auch so ein paar Szenen, relativ knifflige Szenen hat überstehen müssen. Kostic war da zweimal. Einmal hat er relativ viel Zeit zum Flanken, wo dann Jovic das Ding auf die Rübe bekommt und einmal ist es Kostic, der dann ja aus von der linken Seite des Strafraums einfach mal mit seiner Klebe draufzimmert. Das waren so ein paar gefährliche Situationen und ansonsten natürlich nach dem Eckball dieser Kopfball von Ilsanker müsste es gewesen sein, wo Sippel, der übrigens ein überragendes Spiel auch gemacht hat, noch dran war mit den Fingerspitzen, das Ding an die Latte gelenkt hat. Und dann würde ich eben anführen, in der zweiten Halbzeit hat mir auch insgesamt der Offensivvortrag relativ gut gefallen. Das war seit langem mal wieder recht schnörkellos. Also Thuram hat ja auch schon vor dem 2-0 eine Riesenchance. Da muss er das Ding eigentlich machen. Da haben wir den Ball wirklich mal schnörkellos nach vorne getragen. Das, was wir ja auch hier in einigen Folgen, nach einigen Spielen immer wieder kritisiert haben, hat endlich mal funktioniert. Und so ist ja dann zum Beispiel auch hinten raus noch das 4-0 gefallen, was uns dann sogar auf Platz 7 gehievt hat und Union trotz eines Sieges einen Platz nach unten gebracht hat. Aber insgesamt, also gerade dann, da hat einfach viel gepasst, auch das Nachsetzen, den zweiten Ball, woraus dann das 2-0 von Hofmann entstanden ist, der einfach mal draufzieht und da ein bisschen Glück hat, dass Trapp der Ball durchrutscht. Also es hat irgendwie auf vielen Ebenen gepasst. Also defensiv war erstmal die Basis. Ich denke, so kann man es zusammenfassen. Aber die Standardsituationen waren super. Wir haben eine Standardsituation überlebt durch Tobi Sippel, durch die Latte. Und insgesamt das Konterspiel war seit Ewigkeit mal wieder da. Also das war ja eigentlich etwas, was wir immer wieder bemängelt haben und was wir bis dato in der Saison, und deswegen ist es für mich auch die kompletteste, die beste Leistung, so noch gar nicht gesehen haben. Wir haben immer hier gesagt, wir kriegen Spiele nicht zu. Und auch gestern hatte ich so ein bisschen die Befürchtung, Frankfurt hat so eine Kracher-Offensive, fällt da das 1-1, dann kann das Ding komplett in die andere Richtung auspendeln, weil wir dann eben diese Konterszenen logischerweise nicht mehr bekommen, weil Frankfurt dann nicht öffnen müsste. Aber da haben wir einfach von Anfang an in der zweiten Halbzeit mit fortschreitender Spieldauer Nadelstiche setzen können. Und das war auch unfassbar wichtig.
Ja, Nadelstiche setzen können. Ja, genau, du hast es angesprochen. Die ersten 10 Minuten haben mir in dem Spiel schon unglaublich gut gefallen und aus meiner Sicht schon die beste Startviertelstunde oder die besten 10 Minuten, die beste Start in den Bundesligaspiel mit in dieser Saison. Folgerichtig dann auch das 1-0. Da war Borussia einfach die aktivere Mannschaft. Dann gefolgt von einer etwas schwächeren Phase. Dann eigentlich da wieder stärker zurückzukommen und auch wieder selber gefährlich zu werden. Das gipfelte dann ja eigentlich in vielen Situationen, die Borussia in und um den Frankfurter Strafraum hatte. Und es ist überhaupt erst wichtig, in diese Zonen ja reinzukommen. Und daraus sind viele, viele Ecken entstanden. Insgesamt 3 Tore nach Ecken. Das ist ja schon wieder eine Wahnsinnsstatistik. Zeugt aber auch davon, dass man ja immer wieder in die Bereiche reinkommt, wo man sich überhaupt eine Ecke erspielen kann. Und das waren dann eben nicht nur die 3 Ecken, sondern es gab auch noch ein paar mehr Ecken in diesem Spiel. Und vor allem gab es viele Strafraumaktionen. Da gab es auch Aktionen, wo man sagen kann, vielleicht hätte Borussia da sogar den einen oder anderen Elfmeter kriegen können in diesem Spiel. Aus meiner Sicht einen Elfmeter ganz konkret sogar kriegen müssen. Da weiß ich bis heute nicht, warum das kein Elfmeter ist. Damit meine ich den ersten Einsatz von Stefan Ilsanker, in dem er den Ball eigentlich mit beiden Händen einklemmt, also mit beiden Händen zeitgleich berührt und seinem Oberschenkel, also mit 2 Händen und Oberschenkel eine zeitgleiche Ballberührung. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du es mir erklären, Kevin, warum das kein Elfmeter ist. Vielleicht bist du da hier der Kollege von Colinas Erben. Ich weiß es nicht. Vielleicht hast du mal wieder eine gute Erklärung parat. Ich habe keine Ahnung. Für mich war das ein glasklarer Elfmeter. Ich habe die Zeitlupe gesehen und dachte, ja gut, den muss er geben. Da ist er mit beiden Händen zeitgleich am Ball. Da kann er eigentlich nicht mehr sagen. Da ist irgendwie, der Ball springt ihm an die Hand. Wenn ich mit beiden Händen zur selben Zeit am Ball bin, dann ist das Hand. Und ich weiß nicht, wie Aitekin zu der Bewertung gekommen ist am Ende. Ja, der rechte Arm war natürlich angelegt, aber der linke Arm kommt ja noch nach. Es geht oben auf den Ball und der linke Arm macht eine ganz klar aktive Bewegung zum Ball. Demnach aus meiner Sicht die Bewegung mit dem linken Arm strafbar, die mit dem rechten vielleicht nicht, aber die mit dem linken definitiv.
Also ich kann es dir nicht beantworten, das muss ich schon mal vorweg schicken, habe aber vernommen, dass wohl die Kollegen von Colinas Erben, die sehr geschätzten Schiedsrichter-Experten, dass die sich ähnlich geäußert haben, also dass es den Elfmeter eigentlich hätte geben müssen. Und insofern finde ich es komisch, weil Ilsanker ja auch dadurch, das ist ja jetzt eine Szene, wo er den Ball, der hält ihn ja fast. Also es gab auch irgendwelche Beobachter, die gesagt haben oder geschrieben haben, Ilsanker hat mehr Bälle gehalten in dem Spiel als Trapp. Und das stimmt sogar. Ja. Und in der Situation, das ist eine beispiellose Situation auch, dass man den Ball wirklich so, also er will das natürlich nicht so, dass er den Ball wirklich wie ein Torwart hält, aber es ist de facto der Fall. Und das Ding ist ja auch, dadurch entsteht kein Abpraller und da hätte es auch dann eine riesige Torchance gegeben. Dadurch wird der Torschuss per se schon mal verhindert. Also da reden wir ja auch über eine klare Tormöglichkeit, die es hätte geben können, geben müssen. Und ich war dann in der Situation, war ich mir eigentlich sicher, als Aitekin sich selbst das angeschaut hat. Da dachte ich, jetzt wird das Ding gegeben. Und umso überraschter war ich dann, als er dann die wedelnde Handbewegung machte und sagte, nee, es geht weiter. Also ist mir schwer zu erklären. Es gibt wahrscheinlich auch hier wieder Auslegungsaspekte, die da den Schiedsrichtern, also Aytekin und den Kollegen im Videoraum, recht geben. Ich komme einfach nicht mehr mit. Also ich kann es auch einfach nicht mehr erklären. Ich hätte mit meinem Papa auch nach dem Spiel gesprochen, dann hatten wir auch nochmal verglichen mit der einen Szene, wo Emre Can den Ball an die Hand bekam. Das wurde ja auch heiß diskutiert, da reden wir dann über die Szene von Freitagabend, als Paulsen das Tor mit der Hand erzielte, wo aber die Hand jetzt auch nicht ausschlaggebend war für den Treffer, aber bei Torerzielung ist ja jeder Handberührung schon kein Tor mehr. Also diese ganze Handkiste wird von Jahr zu Jahr, gibt es immer wieder neue Regeln, das wird dann auch irgendwie gut vorangestellt und wird natürlich auch schön geframed, so nach dem Motto, ja, wir sind da dran, wir sehen das Problem, ich habe nur das Gefühl, man verschlimmbessert alles. Also es gibt überhaupt keine regeltechnische Revolution, die mal etwas klar zieht, überhaupt gar nicht.
Ja, gebe ich dir absolut recht und ich sehe auch nicht, dass es besser wird, wenn nächstes Jahr gesagt wird, die Absicht wird weiter in den Vordergrund gestellt, weil wer spielt schon absichtlich Handball? Also ich meine, will man da noch ein psychologisches Gutachten erstellen von jedem Verteidiger in der Review Area und sagen, oh ja, das war Absicht oder also wie hat man das vor? Das weiß ich nicht so ganz. Für mich ist immer klar gewesen, also für mich ist diese Regel eigentlich gar nicht so unklar gewesen. Für mich war meistens nur die Auslegung unklar. Und für mich wäre in dem, so wie ich es verstanden habe, wäre das jetzt ein klarer Elfmeter gewesen, eben weil vielleicht die rechte Hand, da kann man noch drüber streiten, aber die linke Hand geht aktiv auf den Ball und klemmt ihn somit ein. Und damit ist das mit der linken Hand eine aktive Bewegung zum Ball und vor allem auch eine bewusste und eine Bewegung, die eben zum Ball geht. In dem Fall auch, ja, auch hier gibt es leider kein psychologisches Gutachten von Stefan Ilsanker, ob es Absicht war oder nicht. Es war auf jeden Fall ein Reflex, der zum Ball geht. Und aus meiner Sicht hätte das Elfmeter geben müssen. Wo ich Verständnis für habe, sind die anderen Situationen, wenn wir die vielleicht noch kurz schildern. Es waren ja alles Situationen, die aufkamen beim Stand von 1-0. Das macht ja irgendwie die Bewertung relativ leicht, weil es in dasselbe bedeutet hätte. Das wäre die große Chance jeweils zum 2-0 gewesen. Wobei man auch sagen muss, dass wir keinen Elfmeterschützen auf dem Platz hatten. Also von daher.
Höchstens
Benzibaini.
Benzibaini hat ja bislang noch keinen verschossen.
Ja. Die anderen Situationen konnte ich verstehen. Dieser Einsatz von Tuta gegen Thüram.
Endika war es, glaube ich, oder?
Was? Oh, ja,
und Endika. Egal, ich glaube aber, es war Endika.
Einer von den beiden gegen Thüram. Aus meiner Sicht eine Situation, wenn er den im Spiel pfeift, dann ist es für mich eine harte Entscheidung gegen Frankfurt und eine glückliche Entscheidung für Borussia, die man aber vertreten kann. Aber dadurch, dass er ihn nicht gepfiffen hat und sagt, ich habe hier eine etwas, das reicht mir nicht, war auch klar, dass der Videoschiedsrichter das nicht zurücknehmen konnte, weil das reichte einfach nicht, um es als klare Fehlentscheidung abzutun aus meiner Sicht. Es war dann doch eher ein handelsüblicher Zweikampf mit Bodenkontakt. Also und in der anderen Situation von Ilsanker ein ähnliches Spiel. Aus meiner Sicht in dieser andere Handszene dann in der zweiten Halbzeit. Das war für mich ähnlich. Wenn der Schiedsrichter entscheidet im Spiel, dass es ein Elfmeter ist, dann wird er so gegeben. Dann ist es Pech für die Eintracht. Aber dadurch, dass Aytekin auch da sagt, ist nichts, war für mich auch da klar, dass der Videoschiedsrichter da jetzt nicht eingreifen wird und sagen wird, das war auf jeden Fall einer. Für mich die verständnisloseste Situation bleibt die Szene, die Handszene der ersten Halbzeit, Stefan Ilsanker. Das soll mir einer erklären, warum das kein Handelfmeter ist. Ich werde es nicht verstehen. Er verschafft sich dadurch ja wirklich, auch wie du sagst, einen ganz klaren Vorteil. Er verlangsamt die Geschwindigkeit des Balles enorm, sodass er den Ball im Anschluss kontrollieren kann. Also im Eishockey ist das dieses klassische, die Scheibe runterholen und mit der Hand und klatschen lassen, auf den Boden fallen lassen. Das ist im Fußball eben nicht erlaubt. Und aus meiner Sicht ein absolut strafwürdiges Handspiel. Schlussendlich ist das Gott sei Dank egal, weil Kevin Trapp gepatzt hat, weil Jonas Hofmann ein brillantes Spiel gemacht hat und weil Borussia einfach bei Standardsituationen brandgefährlich war. Und da kann man sich bei allen Kopfballspielern der Borussia bedanken und bei Jonas Hofmann. Und ja, am Ende dann doch einen ungefährdeten Sieg feiern.
Und das sagt ja eigentlich noch viel mehr über das Endergebnis aus. Ich meine, wir gewinnen 4-0 gegen eine Eintracht aus Frankfurt, die jetzt nicht vollkommen oder per se nicht ungefährlich sein kann, fast schon mit dem Spielermaterial in der Offensive, die auch nicht gänzlich ungefährlich war. Und trotzdem habe ich nicht das Gefühl, wir hatten viel Glück in dem Spiel. Wir reden hier über drei Strafraumsituationen, wovon eines nach unserem Verständnis eigentlich einen Elfmeter nach sich ziehen muss. Und ich würde auch so weit gehen, dass ich sage, ja, so 1,5 kann Elfmeter, in Summe waren es dann auch noch dabei. Also bei dieser zweiten Ilzanker-Handszene, da sage ich, der dreht sich ja eher weg. Und dementsprechend fände ich das schon sehr hart, muss aber auch dir teilweise recht geben, dass ich nicht glaube, dass ein Videoschiedsrichter so ein Ding als klare Fehlentscheidung weggenommen hätte, wenn Aytekin auf dem Platz den Handelfmeter gegeben hätte. Also insofern, das wäre eine sehr harte, aber vielleicht doch gerade vertretbare Entscheidung gewesen. Und so verhält es sich auch mit dem Foul an Thuram in der ersten Halbzeit, wo ich auch sage, ich glaube, Thuram hat auch solche Elfer schon bekommen. Also das war wieder so ein typischer Tikus Thuram Signature Move zur Grundlinie hingezogen und dann einfach kommt der Verteidiger nicht mehr mit. Relativ plump. Ich finde es immer so ein bisschen bitter, weil häufig gehen solche Szenen dann einfach mit Abstoß weiter und das ist dann, also man hat gefühlt durch, Thuram hat durch eine gute Aktion und er lässt sich ja auch nicht fallen. Also er ist ja keine Schwalbe oder so, aber er gewinnt halt gar nichts dadurch. Und ja, aber das ist einfach im Fußball so, dass es da nichts dazwischen gibt. Also es gibt ja jetzt keinen indirekten Freistoß dann oder sowas. Ist auch richtig, aber ja, insgesamt hat es sich so angefühlt, als wären wir nicht gerade vom Glück geküsst gewesen, gerade in der ersten Halbzeit. Und trotzdem am Ende mit 4-0 aus diesem Spiel zu gehen, ja, das ist aller Ehren wert und das stimmt mich auch grundsätzlich positiv. Vielleicht noch eine Frage, bevor wir jetzt hier auch gleich in Anbetracht der Tatsache, dass es ja schon auch eine große Folge ist mit der Hütter-Thematik und so, auch Dobbys Meinung mal wieder hier platzieren. Der hat auch noch was dazu gesagt. Das dient aber eher so als Abschluss der Frankfurt-Analyse und als Übergang zum Thema Hütter. Vielleicht noch eine Frage an dich. Wie hast du es gesehen? Bei der Eintracht aus Frankfurt gibt es jetzt schon die Diskussionen, die auch bei uns sofort entstanden sind, nachdem Rose seinen Abschied angekündigt hatte. Wir hatten das erste Spiel damals gegen Mainz. Hast du da irgendwie das Gefühl gehabt, dass vielleicht so die ein, zwei entscheidenden Prozent gefehlt haben bei der Eintracht? Gerade wenn man sich so deren Saison angeschaut hat. Ich meine, die hatten aus den 17 Spielen nach dem Hinspiel unglaubliche 38 Punkte geholt. Das ist eine unfassbare Serie, die gespielt haben. Kamen jetzt auch zwei sehr großen Siegen gegen Dortmund und Wolfsburg und irgendwie war davon ja wirklich viel zu sehen. Und das lag vielleicht auch nicht nur an uns, oder?
Ja, vielleicht. Das ist eigentlich genau das, was wir hier auch schon besprochen haben. Auch nach diesem Abschied von Marco Rose, wo wir auch bei Borussia bemängelt haben, dass eben die letzten 5% fehlen. Und diese letzten 5%, das ist dann keine Arbeitsverweigerung, sondern das ist dann einfach ja ganz, ganz, ganz hart und ganz schwer, diese 5% auch noch zu erreichen in diesem super engen Wettbewerb in der Bundesliga. Und natürlich, ich bin mir sicher, dass viele Spieler der Eintracht jetzt die Woche enttäuscht gewesen sind über die Entscheidung von Adi Hütter. Vielleicht mit dem Kopf dann nicht immer unbedingt beim Spiel in Mönchengladbach, sondern auch bei der eigenen Zukunft. Und das sind diese Kleinigkeiten. Und das meine ich auch, dass bei Borussia so ein bisschen im Februar, März gesehen zu haben oder dass man das gespürt hat, dass sich natürlich jeder auch irgendwie über sich selber Gedanken macht und über seine eigene Zukunft und wie es weitergeht. Und diese Gedanken kommen, ich glaube, diese Gedanken, die kann dann auch keiner von sich komplett abstreifen, auch wenn er das in Interviews gerne behauptet. Und ich glaube, dass das schon einen Unterschied macht und dass das schon was mit den Spielern macht. Auch gestern kann man der Eintracht ja nicht vorwerfen, dass sie schlecht gespielt haben. Sie hatten ja die Möglichkeiten. Jovic in der ersten Halbzeit, der Kopfball. Ilzanka, der Kopfball an die Latte. Dann noch Barkok in der 90. Minute an den Pfosten. Also Sippel mit einer Glanzparade noch in der zweiten Halbzeit. Oder es war ja auch keine schlechte Leistung von der Eintracht. Es war eine passable Leistung. Sie haben aus dem Spiel heraus auch relativ wenig zugelassen. Die Chance von Thüram, die Chance von das Tor von Wolf am Ende. Ja, das waren dann schon die Situationen. Dann wurde es ein paar Mal heiß im Strafraum und ansonsten war Borussia dann bei den Standardsituationen gefährlich und auch eiskalt gestern. Da muss man auch sagen, das war ja jetzt nichts, kein Drama, aber es waren 5%, die der Eintracht mit Sicherheit gefehlt haben und die der Eintracht mit Sicherheit ja auch im Vergleich zu vergangenen Spielen gefehlt haben. Vielleicht zum Auswärtsauftritt in Dortmund, um den mal anzuführen, wo sie einfach noch ein bisschen stärker waren. Und wenn das fehlt, dann wird es enorm schwer in der Bundesliga. Und ja, ich glaube auch da, dass sich da die Spieler der Eintracht nicht komplett freimachen können von der Entscheidung von Adi Hütter.
Ich fand, man hat es in so ein paar Kleinigkeiten erkennen können, erahnen können. Also es gab viel Unkonzentriertes, irgendwie merkwürdigerweise. Also gerade so die Kette hinten war nicht immer so richtig so richtig auf der Höhe. Gerade in der Anfangsphase hatte auch Ilsanker einmal, wo er wirklich fast als letzter Mann den Ball verliert. Das waren so Situationen, die habe ich von der Eintracht im ganzen Verlauf der Saison eigentlich nie gesehen. Und ich kann mir schon vorstellen, alleine mental, und das ist einfach auch wichtig auf dem Niveau, dass du mental keine weiteren Baustellen hast. Die hast du zwangsläufig. Da kann das Verhältnis noch so gut sein. Es ändert sich ein bisschen was und für die Eintracht wird es jetzt einfach darum gehen, ich meine, wir sind kein Eintracht-Podcast, aber für die wird es darum gehen, wie tritt die Mannschaft gegen Augsburg auf am Dienstag? Weil das ist dann so das Spiel, wo du echt dann einiges wirst rauslesen können. Diese Mannschaften hat die Eintracht ja fast ausnahmslos souverän bespielt und besiegen können im Verlauf der Saison. Und bei uns, was bei uns einfach noch hinzukam nach der Rose-Entscheidung, es lief ja auch vorher schon nicht gut. Es hatte sich ja auch vorher schon einiges zum Schlechten gewendet, also was jetzt auch kurioserweise immer häufiger vermischt wird in den Medien, in den Borussia ferneren Medien, dieses Köln-Spiel. Ja, das haben wir stark kritisiert, aber da war die Abschiedsankündigung noch nicht durch. Das ist ja eher so ein Ding, was man in der Retrospektive aufmacht. Dann im Prinzip der ganze Dezember war ja Mist. Und da ist uns die Eintracht ja jetzt immer noch 10 Punkte voraus, weil sie einfach so eine Phase nicht hatten. Vor allen Dingen nicht 2, 3 solcher Phasen im Verlauf der Saison. Deswegen, ich sag mal so, wir sind jetzt nicht die größten Dortmund-Fans, nicht die größten Wolfsburg-Sympathisanten. Also mit Eintracht Frankfurt in der Champions League, unter welchem Trainer auch immer, unter welchem Sportdirektor auch immer, können wir sicherlich beide leben in der nächsten Saison. Und ja, wenn wir jetzt gleich über die Eintracht noch sprechen, zwangsläufigerweise, wenn wir Adi Hütter hier thematisieren, dann würde ich jetzt erstmal Dobby reinholen, der auch noch was sagt zum Spiel und auch etwas sagen wird zu Adi Hütter, unserem Trainer in der nächsten Saison.
Ole, 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 Borussia Mönchengladbach, VfL, ole, ole. Endlich mal wieder ein Grund zum Singen und zum Ausrasten, wenn man 4-0 gegen Eintracht Frankfurt gewinnt, die Mannschaft der Stunde oder der letzten Wochen und unheimlich super effektiv die Tore rausgespielt und erzielt. War ein super Spiel, super Leistung und herzlich willkommen Adi Hütter, unser neuer Trainer nächstes Jahr am Niederrhein, wo ich sagen muss, für mich genauso leider gewesen, so ehrenlos und traurig wie die ganze Aktion mit Rose zum BVB, fand ich das jetzt aber auch mit Hütter nach München-Gladbach. So ehrlich bin ich, so ehrlich muss man sein. Denn wenn man vorher sagt, man bleibt definitiv und dann ein paar Wochen später dann doch den Wechsel bekannt gibt, fand ich auch ein bisschen charakterlos. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich auf ihn nächstes Jahr, weil er einfach gezeigt hat, dass er ein Trainer ist, der Ahnung hat und auch weiß, was er spielen will. Und ich denke mal, vielleicht wird es ja, ich hoffe, dass es nächstes Jahr gut wird. Und ich freue mich, dass eventuell auch so ein Spieler wie Zakaria, der unter Hütter schon gespielt hatte, vielleicht ja jetzt auch seinen Vertrag verlängert. In diesem Sinne, lasst uns weiter vom Einzug in die Euroleague träumen. Noch ist alles möglich. Ich hoffe und ich sage, wir schaffen es.
Ich würde sagen, wir greifen den Ball mal auf von Dobby. Er hat jetzt ein paar spannende Aspekte, die mit der Hütter-Verkündung einhergehen, aufgemacht. Zu guter Letzt Zakaria als Beispiel. Das sind vielleicht Themen, die wir jetzt auch gleich nochmal kurz anreißen sollten. Aber vielleicht erstmal so der erste Take von Dobby war ja, er hält es für charakterlos. Gehst du da mit oder wie ist deine Meinung zu diesem ganzen Wirrwarr der vergangenen Wochen?
Ja, ein bisschen differenzierter, würde ich sagen. Aus meiner Sicht ist es also nicht charakterlos, den Verein zu verlassen. Und ich denke, worauf Dobby hinaus wollte, und was, das hat er auch ganz klar gesagt, ist diese Aussage, ich glaube, aus dem Februar von Adi Hütter, dass er bleibt. Das ist mit Sicherheit eine Aussage, aus der Adi Hütter mit Sicherheit auch Stand heute schon gelernt hat. Ich glaube nicht, dass er solche oder so ähnliche Aussagen, er hat es ja danach auch nie wiederholt. Ich glaube, er wird daraus gelernt haben und wird gelernt haben, dass er solche absoluten Aussagen vermeiden muss. Ich finde es ein bisschen schade, dass jeder immer diese Aussagen, also man muss ja diese Aussagen mittlerweile schon absolut vermeiden, weil man wird immer wieder daran gemessen. Und auf der einen Seite schreit jeder danach, dass man wieder mehr Charaktere und mehr Typen im Fußball haben möchte. Auf der anderen Seite wird jede Aussage genau aufgezeichnet und einem nach Jahren oder Monaten vorgehalten und gesagt, aber da hast du gesagt. Ja, genau, hat er damals gesagt. Das ist mit Sicherheit eine Sache, wo er auch rausgelernt haben wird, die für ihn auch schmerzhaft gewesen ist. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass man an diesem Ich bleibe aus dem Februar vielleicht auch ein kleines Sternchen gemacht werden muss, das ihm ein bisschen zugutekommt. Und zwar, ich bleibe unter gewissen Umständen. Und die gewissen Umstände sind eben, ich kann so weiterarbeiten wie bisher. Und da haben sich bei der Frankfurter Eintracht einige Rahmenbedingungen eben doch in den letzten Wochen und Monaten stark verändert. Fredi Bobic, Bruno Hübner, die ab nächster Saison jetzt nicht mehr da sein werden. Dann mit Sicherheit auch ein Finanzbericht der Frankfurter Eintracht aus dem Jahr 2020, der darauf hindeutet, ganz klar, dass ab der nächsten Saison der Gürtel etwas enger geschnallt werden muss in und um Frankfurt, trotz vielleicht Champions League Qualifikation, was bedeuten könnte, dass Frankfurt dazu fast schon verpflichtet ist oder dazu gedrängt wird, Leute wie Silva, Kostic, Jovic, der ohnehin wieder zurückgehen wird, abzugeben, und das wird dann enorm bitter. Das kann für die Eintracht ganz, ganz bitter werden. Es wird dann ein absoluter Neuaufbau stattfinden müssen mit der neuen sportlichen Leitung, und das ist natürlich für den Adi Hütter auch eine schwierige Situation. Da muss man sich auch selber dann irgendwo zu motivieren und aufbauen können. Und ich finde, dann ist wird, wenn man diese ganzen Hintergrundgeschichten und das Ganze ein bisschen näher beleuchtet, wird so ein Abgang schon verständlicher, und dann wird es schon klarer, warum er jetzt letztlich zu dem Entschluss gekommen ist, dieses Projekt Frankfurt jetzt dann eventuell auf dem Höhepunkt seines Schaffens zu verlassen und nicht die Talfahrt in der kommenden Hinrunde noch mit anzutreten, um dann eventuell, und das muss man ja auch sehen, auf dem Trainermarkt erstmal wieder raus zu sein. Wenn es jetzt in der Hinrunde nicht laufen würde, mit Doppelbelastung, mit einem geschwächten Team, mit einer sportlichen Leitung, mit der er vielleicht nicht so zusammenarbeiten kann, dann wird es enorm schwer. Und dann ist es verständlich, dass er sagt, naja, ich möchte jetzt nicht hier im November rausgeschmissen werden. Und dann stehe ich nämlich erstmal da. Und dann sind meine Karriereoptionen erstmal limitiert. Somit ist das persönlich verständlich. Ich denke, aus diesem Satz, ich bleibe, wird er lernen. Und ansonsten freue ich mich, dass er da ist, und halte es nicht gänzlich für charakterlos, weil ich es auch irgendwo nachvollziehen kann, dass, wenn sich Rahmenbedingungen ändern, man zu anderen Entscheidungen kommt. Genauso würde ich heute auch sagen, dass ich nächstes Jahr noch bei meinem Arbeitgeber bin. Sollten jetzt alle meine Chefs gehen, kann ich dafür auch nicht garantieren.
Der Unterschied ist einfach, dass so eine Aussage natürlich dann im Büro fallen würde oder im Homeoffice per Videokonferenz mit einem Kollegen oder per Slack, wie auch immer ihr konferiert. Aber bei Hütter ist es einfach ein Millionenpublikum, was dazuhört, was dann natürlich solche Aussagen auch nicht vergisst. Und dementsprechend fällt ihm das jetzt auf die Füße. Und er hat es ja auch schon so ein bisschen abgeräumt in der Pressekonferenz vor dem Spiel bei Borussia, als er gesagt hat, ja, das war rückblickend natürlich ein Fehler und das ergibt so natürlich keinen Sinn. Das ist klar. Aber genau, was du ansprichst, Bobic weg, Hübner weg. Wir haben hier sehr oft darüber gesprochen, dass Max Eberl der mit Abstand wichtigste Mann ist auf der Kommandobrücke im ganzen Verein Borussia Mönchengladbach, was den sportlichen Erfolg der ersten Mannschaft und auch ja, des Gesamtvereins letztlich betrifft. Und ganz ehrlich, bei Eintracht Frankfurt würde ich das auch schon relativ hoch hängen, die Anteile von einem Bobic, von einem Hübner, die jetzt ja nicht irgendwie freundschaftlich verbunden waren, was man so vernimmt, aber die einfach sehr professionell, sehr gute Arbeit geleistet haben. Bobic eher im Vordergrund, Hübner eher im Hintergrund. Dann ist, glaube ich, vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr auch schon der Aufsichtsratsboss gegangen. Das musst du mal auf Gladbach adaptieren. Das wäre ja so, als würde Eberl gehen, würde Korrell gehen. Und vielleicht dann noch das Präsidium neu besetzt werden müssen. Also das ist schon ein krasser Schnitt. Also das ist auch nicht einfach nur so ein klassischer Umbruch, den Vereine wie Borussia Mönchengladbach im Übrigen auch, wie Eintracht Frankfurt dann eben alle paar Jahre fast gehen müssen, weil sie Spieler einer Güteklasse wie Silva nicht halten können über Jahre hinweg. Insofern wirft das ein anderes Licht auf die Tatsache und ich habe ein Problem damit, wenn man es mit Rose vergleicht. Das machen auch sehr viele Kommentatoren im Netz, auch Journalisten von vereinsfernen Medien, die da Borussia-Fans auch vorwerfen oder sogar dem Verein, das finde ich noch krasser, dass sie da irgendwie zweierlei Maß messen. Und insofern finde ich es gerade bei dem Vorwurf an den Verein ziemlich krass, als dass wir immer wieder hier gesagt haben, es geht A nicht um die Ausstiegsklausel und Max Eberl als der Repräsentant des Vereins nach außen hat von Anfang an Marco Rose in Schutz genommen. Und ich kann mir auch vorstellen im Übrigen, dass Max Eberl und Borussia Mönchengladbach vielleicht auch deshalb eine Spur attraktiver sind als viele andere Traditionsvereine, weil sie Trainer wirklich schützen. Selbst in solchen Situationen, wo du jeden Grund hast und wo du, wo es populär ist, dann einen Trainer freizustellen, spätestens nach dem Abschied, nach der Abschiedsankündigung und der Niederlagenserie, du stärkst aber den Leuten den Rücken und da muss ich sagen, Max Eberl hat von Anfang an gesagt, wer auf Marco Rose sauer ist, weil er die Ausstiegsklausel zieht, der müsste eigentlich auf ihn sauer sein, weil er die Ausstiegsklausel mit in den Vertrag hat reinverhandeln lassen. Also insofern würde ich sagen, Borussia Mönchengladbach kann man hier keinen Vorwurf machen und was Fans betrifft, also der überwiegende Anteil der Borussia-Fans, gerade jetzt so bei Twitter und so, auch mit denen wir in Kontakt stehen, auch wir haben es immer wieder angeführt, uns ging es ja nicht um die Klausel, sondern um den aus unserer Sicht merkwürdigen Wechsel von Borussia Mönchengladbach zu Borussia Dortmund in der Phase, wo es auch bei Dortmund ja drunter und drüber läuft. Ja, wir wissen auch, dass die verdammt nochmal deutlich höhere Marktwerte haben und eher Platz 2 das Minimalziel ist als Platz 6, 7 bei uns. Aber du kannst in Dortmund, sage ich mal, nicht ganz so ruhig arbeiten wie bei uns und wir waren einfach enttäuscht von Marco Rose, was ihn aber trotzdem... Natürlich kann er diese Klausel ziehen und wie viel da jetzt auch wieder vermischt wird und wie viele unwissende und vereinsferne Medienvertreter sich da einmischen und meinen irgendwie da eine Doppelmoral zu erkennen, ja, das macht mich irgendwie ein bisschen sprachlos.
Ja, also dem Verein, das hast du eigentlich gut gesagt, dem Verein ist hier überhaupt kein Vorwurf zu machen, weil der Verein Marco Rose nie einen Vorwurf gemacht hat, dass er die Ausstiegsklausel gezogen hat. Demnach ist es auch legitim. Der Verein hat von Anfang an gesagt, dass man bei Marco Rose ja selbst vor 2 Jahren die Ausstiegsklausel gezogen hat und demnach ist das kein Thema. Bei den Fans kann ich es gewissermaßen nachvollziehen, genauso wie wir als Fans von Borussia enttäuscht sind von Marco Rose. Klose, dass er Dortmund als nächsten Schritt ansieht. So kann man sicherlich auch als Frankfurt-Fan enttäuscht sein, dass man Mönchengladbach als den nächsten Schritt nach der Frankfurter Eintracht ansieht. Ist mit Sicherheit legitim. Wir aus Sicht von Borussia sagen, na gut, ergibt aber schon Sinn, weil über die letzten Jahre war Borussia schon im Schnitt höher in der Tabelle als die Eintracht. Nichtsdestotrotz ist es natürlich eine bittere Erkenntnis. Das will man als Fan ja so auch nicht wahrhaben. Dementsprechend kann ich das ansatzweise verstehen, dass man da als Fan der Eintracht sagt, naja, bei euch war es ja genauso. Ich habe da schon Verständnis irgendwo für. Trotzdem ist die gesamte Gemengelage. Ich meine, es wird ja oft jetzt auch vermischt, dass die Fans von Borussia nach dem Abgang von Marco Rose oder nach dieser Abschiedsankündigung so sauer waren, jetzt vermischt mit, wie kann man sich jetzt auf Hütter freuen, so nach dem Motto, eigentlich müssten wir ihn direkt vom Hof jagen. Das stimmt aus meiner Sicht einfach so nicht, weil dazu gehört auch immer die sportliche Komponente und sportlich, das hast du eben schon mal angerissen, im Dezember lief es drunter und drüber bei Borussia, beziehungsweise zu schwach eigentlich für die Ambitionen. Es war ein enttäuschender Monat. Dann ein ganz akzeptabler Januar mit teils guten Leistungen, teils eher durchwachsenen Leistungen und dann folgte dieser grauenhafte Februar, eben mit allem voran diesem Derby, das du so nicht verlieren darfst. Das sind dann die Punkte, wo auch Ende Februar gesagt wurde, okay, jetzt haben wir irgendwie drei, vier Spiele im Stück verloren. Und das war dann der Punkt, wo man gesagt hat, gut, jetzt im Zusammenhang mit diesem Abschied, da hat man als Fan dann gefordert, dass Marco Rose gehen muss. Und da stehe ich auch nach wie vor noch zu. Wir haben das hier ja auch gefordert. Das war aus dem, was wir wussten, aus dem, was wir von außen gesehen haben, war das Ende Februar die richtige Schlussfolgerung, weil sportlich läuft es nicht, der Trainer geht nicht, die Vision fehlt. Aus meiner Sicht als Fan würde ich das weiterhin fordern. Man muss jetzt sagen, Max Eberl wäre nicht Max Eberl, wenn er nicht damals schon gewusst hätte, was er genau er eigentlich will. Und ich glaube, dass diese Verpflichtung von Adi Hütter, kostet ja jetzt auch 7,5 Millionen, die wäre eben nicht möglich gewesen, wenn man das Geld für Marco Rose nicht bekommen hätte. Und wir sind sicher, dass man das Geld für Marco Rose eben nicht bekommen hätte, wenn man ihn freigestellt hätte im Februar. Und das hätte wiederum dazu geführt, dass Max Eberl Adi Hütter mit Sicherheit nicht hätte verpflichten können. Weil die 7,5 Millionen Euro für Hütter aufzubringen, ohne den Verkauf von Rose, ohne die 5 Millionen dafür, ich glaube, das wäre nicht möglich gewesen aus Sicht von Borussia. Das wäre zu viel gewesen für einen Trainer, die 7,5 Millionen. Und dann hätte sich Max Eberl Adi Hütter abschminken können. Und deshalb hat, glaube ich, Max Eberl im Sinne des Vereins so gehandelt und Marco Rose an Bord behalten. Und wenn das seine Ansicht damals war und das seine Gedanken in seinem Kopf, dann kann ich nur sagen, er hat uns mal wieder alle überrascht und er hat mal wieder den Max Eberl gemacht und er wusste auch damals schon, was wahrscheinlich das Beste für Borussia Mönchengladbach ist.
Sehe ich nur bedingt so. Also ich glaube nicht, dass die 7,5 Millionen nicht aufzutreiben gewesen wären. Also ich glaube,
sie wären mit Sicherheit aufzutreiben gewesen, aber ich glaube, man hätte es nicht gemacht. Das Risiko wäre zu groß gewesen.
Weil man es nicht hätte verkaufen können quasi nach außen. Oder was meinst du?
Ich glaube, das Risiko ist zu groß für einen Trainer, 7,5 Millionen auszugeben, weil der Trainerposten ja eben, es ist kein Spieler, also es ist nicht so eine ähnliche Wertanlage wie ein Spieler. Wenn du einen Spieler für 7,5 Millionen holst, ist das Schlimmste, was dir passieren kann, dass er ein Jahr lang schlechte Leistung bringt, aber du löst den Vertrag mit ihm ja nicht auf. Das heißt, wenn er einen 3-Jahres-Vertrag hat, hast du nach einem Jahr immer noch einen Spieler, der noch einen gewissen Restwert hat. Selbst wenn er schlecht spielt, kannst du ihn vielleicht noch für 2 Millionen verkaufen. Einen Trainer, den du nach 8 Wochen entlassen musst, weil er die ersten 8 Spiele verliert, der ist einfach verloren. Da sind die 7,5 Millionen abgeschrieben. Den Trainer kannst du freistellen, du musst weiterhin seinen Gehalt bezahlen Und verkaufen kannst du ihn ganz sicher nicht. Es wird mit Sicherheit im nächsten Jahr kein Verein kommen, der eine Ablösesumme noch für diesen Trainer bezahlen wird. Das gibt der Markt einfach nicht her. Und demnach ist das eine, aus meiner Sicht eine betriebswirtschaftliche Rechnung, eine Risikokalkulation, die man da eröffnen muss. Und da ist es aus meiner Sicht für einen Verein wie Gladbach nicht verantwortlich, 7,5 Millionen für einen Trainer zu bezahlen, ohne auf der anderen Seite Einnahmen für einen anderen Trainer zu haben, also wo man die 7,5 Millionen mit aufrechnen kann, nämlich eben mit diesen 5 Millionen ja, Transfereinnahmen durch Marco Rose. Und damit wäre, und das ist meine Hypothese, dieser Transfer von Adi Hütter vom Tisch gewesen, wenn man Marco Rose entlassen hätte, weil 7,5 Millionen für einen Trainer wären aufzutreiben gewesen. Das Risiko aus meiner Sicht in Anbetracht der Finanzen von Borussia aber viel, viel, viel zu hoch, diese 7,5 Millionen für einen Trainer auszugeben.
Was natürlich immer noch die Annahme bedingt, dass man tatsächlich im Falle einer Freistellung diese 5 Millionen nicht bekommen hätte. Von der gehe ich aber auch aus. Also wir hatten das ja hier irgendwann aufgemacht, hatten auch relativ viel Zuspruch für dieses Szenario bekommen. Ich habe mich auch gewundert, dass es generell irgendwie auch in den Medien gar nicht so breit getreten worden ist, diese Frage. Einige Medien haben das aufgeworfen, aber ja, also ich glaube auch immer noch, dass es tatsächlich sehr unklar gewesen wäre. Nun gut, ist das Thema eh abgeräumt und ich glaube, was dann natürlich auch eine Rolle gespielt hat in der Retrospektive, dass vielleicht Max Eberl auch tatsächlich so die Alternative gefehlt hat. Also mit Heiko Vogel hat man da ja eigentlich einen sehr renommierten Trainer für eine Viertligatruppe, also für unsere zweite Mannschaft. Dann kam aber auch in dieser Phase, wo es ja auch noch schlecht lief. Ich weiß noch, wie wir am Morgen des Schalke-Spiels, wo ja alles Hill to Hill stand bei uns, also wo du es wirklich in keinster Weise mehr hättest verkaufen können, mit einem so dermaßen zerprügelten Trainer dann in die Länderspielpause zu gehen, im Falle eines Nichtsieges auf Schalke. An dem Morgen kam dieser offene Brief von den Frauenfußballerinnen, wo es darum ging, dass sie Heiko Vogel da wirklich in die Mangel genommen haben, wo dann eben auch klar war, Heiko Vogel hat da einen verdammt sexistischen Spruch gebracht in Richtung einer Schiedsrichterassistentin in der vierten Liga. So, und in der Phase, das war ja dann, er war ja da auch schon gesperrt, da hattest du dann auch quasi keine Alternative als Max Eberl. Ich glaube, auch das spielte eine Rolle. Was ich aber auch nochmal hier sagen möchte, ich krieg das nicht in den Kopf. Gestern habe ich nach Ewigkeit mal wieder Sportstudio geschaut. Ich gucke das nämlich irgendwie nur, wenn irgendwie ganz viel in der Liga passiert ist und ich sonst nichts zu tun habe, was der Fall ist. Und ich gucke es nur, wenn Borussia gewonnen hat, weil alles andere ertrage ich dann nicht. Auf jeden Fall war Steffen Baumgart von mir sehr geschätzt dort zu Gast und es ging irgendwie auch generell um Trainer, dass sie ihre Entscheidungen jetzt auch ja, dass sie mehr so den dominanten Part auch übernehmen und einer möglichen Entlassung, die immer im Raum steht, wenn du irgendwo Bundesliga-Trainer bist, zu vorkommen. Er hat das ja jetzt auch gemacht, hat bei Paderborn gesagt, er hört nach der Saison auf und ist jetzt quasi frei für den Markt. Und dann ging es auch darum, wie er das denn so sieht generell, wie sich das gewandelt hat. Und dann war nämlich auch Borussia Mönchengladbach ein Thema. Und er hat dann auch irgendwie aufgeführt, ja, aber Borussia war es ja nicht so, dass er jetzt irgendwie super scheiße gespielt haben. Sie hatten auch einfach einen schweren Spielplan, hatten mit Manchester City Gegner, mit Borussia Dortmund, Leipzig, gegen die man auch im Normalfall mal 4, 5 Spiele in Folge verlieren kann. Auch da wurde aber wieder gesagt, ja, es habe sich ja dann irgendwie alles an dem Köln-Spiel aufgehangen. Da möchte ich nochmal richtig stellen, da stand die Trennung von Marco Rose noch gar nicht fest. Also da war der Abschied noch nicht angekündigt. Es kam dann das Mainz-Spiel. Es kam Augsburg-Spiel, es kam Leverkusen da rein. Nur weil Leverkusen verdammt nochmal einen tollen Namen hat und irgendwie jedes Jahr europäisch spielt, heißt das nicht, dass man dieses Spiel verlieren darf. Also gegen die Leverkusener Mannschaft, da war Peter Boss noch Trainer, das war ein Trümmerhaufen. Tut mir leid. Also, das ärgert mich immer noch, dass wir da mit 0 Punkten rausgegangen sind. Und dementsprechend ist da jetzt auch eine Dynamik entstanden, die auch mit Leistung zu tun hat, die man nicht mehr erklären konnte. Deswegen, das möchte ich nur nochmal gerade zurren, dass das jetzt nicht irgendwie so wie so eine Hexenjagd wird, das ja teilweise dargestellt, die auf Marco Rose stattgefunden hätte, was völlig an den Haaren herbeigezogen war. Ich glaube, Max Eberl ist das auch klar, dass er da nicht nur eine populistische Maßnahme hätte treffen können, indem er Rose freistellt. Ich glaube, das wäre auch begründbar gewesen auf sachlicher Ebene. Aber am Ende muss man auch konstatieren, und damit können wir es vielleicht auch zumachen, dieses ganze Thema, diesen Themenkomplex. Max Eberl ist häufig so allen anderen Stakeholdern im Fußball schon einen Schritt voraus. Vielleicht dann auch uns. Vielleicht hat er da dann auch schon natürlich dann mehrere Aspekte bedacht und vielleicht war es tatsächlich, wie du gesagt hast. Also das sind alles Szenarien, die so im Rückblick dann doch ein bisschen Sinn ergeben, kann man so sagen.
Ja, und wenn es, egal wie es ist, Max Eberl wird es uns vielleicht nie verraten, wie er gedacht hat und wie viel er zu welchem Zeitpunkt schon wusste. Klar hat er immer einen Informationsvorsprung und das ist irgendwie das Schöne. Und ja, dieser Informationsvorsprung wird ihm hoffentlich auch bei der Kaderzusammenstellung in der nächsten Saison helfen. Fakt ist, aus meiner Sicht, Borussia braucht den einen oder anderen Neuzugang. Mit Sicherheit wird auch der ein oder andere den Verein verlassen. Die ganz große Frage ist jetzt, wer kann sich für den Trainer Adi Hütter begeistern und wer bleibt mit an Bord? Die ganz, ganz spannenden Fragen an der Stelle sind mit Sicherheit Matthias Ginter oder Dennis Zakaria. Das sind mit Sicherheit die beiden ersten, über die man sprechen muss, weil ihre Verträge 2022 auslaufen. Und bei denen heißt es jetzt verlängern oder verkaufen. Andere Optionen gibt es nicht. Demnach werden wir da ja, gespannt sein, wie die beiden sich als erstes entscheiden. Auch wenn Matthias Ginter sagt, naja, er will mal schauen, wie das Team zusammen bleibt. Aber im Prinzip ist er einer der Ersten, die einen Schritt machen muss und der eine Entscheidung treffen muss, weil auch er ist da als ja einer der absoluten Führungsspieler, vielleicht auch derjenige, auf den andere schauen und so gerne diese Verantwortung da jetzt vielleicht auch an andere abgeben möchte und schauen möchte, wie sich andere Spieler im Team verhalten jetzt nach der Bekanntgabe von Adi Hütter. So ist er doch derjenige, der jetzt vielleicht den ersten Schritt machen müsste an der Stelle.
Wie ist deine Tendenz bei Ginter, ganz kurz? Wie hast du es aufgenommen? Also es war ja eine recht ehrliche Aussage gestern nach dem Spiel, wie er das so einsortiert hat. Aber welche Schlüsse ziehst du daraus? Eher bleiben oder eher gehen?
Für mich ist es eher ein Gehen. Aus meiner Sicht wäre es auch verständlich und nachvollziehbar. Ich meine, er ist jetzt 27 Jahre alt. Und er hat jetzt mit Borussia einiges erreicht und mit einer Qualifikation jetzt dann doch vielleicht nochmal für den europäischen Wettbewerb, wäre das aus meiner Sicht ein guter Abschluss. Und wenn er wirklich sagt, er möchte nochmal in England spielen, dann denke ich, dann kann er das jetzt angehen. Er ist jetzt gerade in einem hervorragenden Fußballeralter, hat jahrelang Erfahrung jetzt auf höchstem Niveau und ich glaube, er wäre jetzt definitiv bereit für einen Schritt vielleicht in Richtung England oder sonst irgendwas. Ich könnte es nachvollziehen, wenn er jetzt diesen Weg geht und jetzt sagt, ich muss diesen Schritt jetzt einfach nochmal machen. Ich muss es jetzt versuchen, nochmal im Ausland spielen. Auch einen Traum von vielen Fußballern. Ganz klar, für mich ist es eher ein Gehen, dass wenn er bleibt, dann wäre das ein Wahnsinnslob an Borussia. Dann, ich glaube, mich würde es überraschen. Mich würde es sehr, sehr positiv überraschen, weil das würde Borussia aus meiner Sicht doch mal auf eine ganz neue Stufe stellen, wenn ein 27-jähriger Nationalspieler sich aktiv zu einer Vertragsverlängerung entschließt. Dann würde das aus meiner Sicht bedeuten, dass Borussia auf einem exzellenten Weg ist.
Also ich bin ein bisschen optimistischer, weil er ja auch gesagt hat, oder ich glaube, er hat das Statement so begonnen, ich kann mir hier schon vorstellen, hier auch längerfristig zu bleiben. Es gibt aber noch ein paar Unwägbarkeiten. Also das war ja so der Aufbau des Statements. Und das lässt mir eigentlich zu dem Schluss kommen, dass die Tendenz vielleicht doch eher Richtung bleiben geht, weil so ein paar Unwägbarkeiten, das kann halt alles und nichts sein. Das Einzige, was mir dann auch ein paar Sorgen bereitet hat, ist dann so die nähere Ausführung, dieses Konkretisieren. Ja, hängt natürlich auch vom Trainer ab. Gibt es einen Umbruch oder nicht? Was ich nachvollziehen kann, ist, dass er sagt, wir wissen ja auch nicht, was die letzten 5 Spiele noch passiert. Sprich, wo spielt Borussia? Kann er sich auch in einem europäischen Schaufenster präsentieren? Ich denke, lustig sind immer diejenigen, die irgendwie die Europa Conference League als das große Ding beschreiben, weil es einfach europäische Spiele sind. Ich glaube, da reden wir nicht über das Niveau der potenziellen Gegner, sondern eher darüber, dass man einfach ja ein Drittel mehr Spiele hat, um sich zu präsentieren. Also gerade für einen Spieler wie Matthias Ginter ist das wichtig, weil er natürlich auch kein Rotationsspieler ist. Er ist derjenige, der hier jedes fucking Spiel über 90 Minuten absolviert hat. Und ja, du kannst dich da einfach auch dann müsstest dich natürlich umstellen, wenn du dann jetzt nur noch 34 Mal spielen kannst, plus dann irgendwie ein paar Pokalspiele, wo du auch nicht weißt, wie weit du kommst. Also insofern, das lasse ich so ein bisschen gelten. Wo ich auch ein bisschen skeptisch geworden bin, war die Frage, ja, er weiß ja nicht, wie sich die Mannschaft aufstellt, wie die zusammengesetzt ist. Also das klingt dann eher danach, als wären andere Vertragsgespräche schon weiter oder als hätten sich vielleicht manche Spieler noch nicht geäußert, auch im Mannschaftskreis. Also ein Thuram oder ein Player, da hat man jetzt eh noch keine da führt man jetzt, muss man eh noch keine Vertragsgespräche führen, darum geht's nicht. Aber man hat natürlich immer so, das ist ein Elefant im Raum, dass sie vielleicht gehen. Und anscheinend scheint es da noch keine Entscheidung zu geben, weil natürlich werden auch die Spieler miteinander, untereinander sich austauschen. Vielleicht gibt es da noch von zu wenigen Spielern Go eine klare Aussage, nee, ich bleib definitiv oder so, vielleicht fehlt ihm das. Andererseits bin ich nämlich auch der Meinung, eigentlich ist ja gerade so eine Vertragsverlängerung von Ginter wäre ja ein Booster für andere Spieler zu sagen, komm Berater, ich blockiere jetzt erstmal für ein paar Wochen all meine Nummern oder ich will von nichts hören, weil ich bleib definitiv bei Borussia, weil wir tatsächlich so Säulen haben wie Ginter, die ja auch bleiben etc. pp. Eigentlich müsste ja so einer gerade vorangehen. Also es ist eine sehr schwierige Gemengelage, was ich interessant finde. Und da kommen wir zu Dennis Zakaria. Dass Dennis Zakaria war eigentlich von seit Wochen und Monaten auch bei uns so derjenige, den wir schon fast klar weggesehen haben. Jetzt hat sich durch Hütter tatsächlich so eine neue Connection aufgebaut. Adi Hütter ist einfach, Zitat, wie ein Vater für mich, hat er gesagt, gegenüber der Sportbild. Und wenn man sich einfach die Karrierewege anschaut, weiß man warum. Er hat ihn bei eBay, bei den Young Boys, zu einem Spieler gemacht, der dann diesen Weg gehen konnte, für 8 Millionen nach Gladbach zu wechseln. Und hat ihn da offenbar auch sehr diszipliniert. Er kam wohl häufig zu spät zum Training. Und Hütter hat ihn da eingenordet. Und das scheint nochmal ein spannender Gedanke zu sein, vielleicht auch für diese Folge. Zakaria, da habe ich das Gefühl, da gibt es tatsächlich eine Option auf eine Vertragsverlängerung, weil wenn Zakaria sich das vorstellen kann, wenn auch, und da kann man vielleicht sogar ein Ausrufezeichen statt ein Fragezeichen hintersetzen, hinter die Aussage, der Markt für einen Dennis Zakaria ist sowieso jetzt ein anderer. Ich meine, er hat quasi durch seine Verletzung ein Jahr verloren. 8 Monate verletzt, plus dann die Zeit, die er brauchte, um wieder zu seiner alten Form zu kommen, die ist ja jetzt quasi erst, wenn überhaupt, wieder so ganz erreicht. Und der Markt wegen Corona eh so ein bisschen gedämpfter. Weiß ich nicht, ob da jetzt unbedingt der Wechsel kommen muss, tatsächlich nach diesen doch für das Fußballbusiness sehr klaren Aussagen.
Also man muss Max Eberl natürlich, wenn es so kommt, einen Denkmal bauen. Ne? Also wenn er es schafft, jetzt in die Gespräche mit Dennis Zakaria zu gehen und zu sagen, pass auf, wir verlängern deinen Vertrag, der jetzt bis 2022 gültig ist, bis 2024 und wir geben dir unter Umständen für 2022, 2023 auch die Option, den Verein dann für eine Ablösesumme zu verlassen, wenn es denn so kommt. Das wäre aus meiner Sicht eine Win-Win-Situation für viele. Zum einen hätte Dennis Zakaria unter Adi Hütter, den er dann eben kennt, nochmal die Chance, mit einer Wahnsinnssaison nochmal aufzutrumpfen und nochmal wieder nachhaltig sich ins Gedächtnis aller Top-Clubs zu bringen und zu sagen, hey, deshalb hattet ihr mich vor anderthalb Jahren alle auf dem Zettel. Für Borussia wäre es natürlich ein absoluter Segen, wenn es so kommt und Zakaria wieder dann an seine Leistung anknüpft. Da sehen wir ihn ja jetzt so langsam wieder hinkommen. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass es nur noch wenige Wochen dauert, bis wir wieder den alten Zakaria auf dem Platz sehen. Da ist er schon fast da. Und trotzdem haben wir vor anderthalb Jahren, und ich denke, das war gar nicht übertrieben, haben wir von 60 Millionen plus gesprochen, als es um darum ging, dass um die Ablöse von Zakaria ging. Uns war auch eigentlich klar, dass er im Sommer 2020 gehen würde. Ich glaube, das war auch soweit erstmal der Plan. Zumindest stand November, Dezember, Januar 2019, 2020. Und da hätte Borussia mit Sicherheit 60 Millionen für ihn kassieren können, weil er war unglaublich gut. Und dann kommt diese Verletzung, er bleibt aufgrund der Verletzung auch da. Und jetzt, so ehrlich muss man sein, wenn wir jetzt über den Verkauf sprechen, ein Jahr vor Vertragsende, da sprechen wir über wenn es gut läuft, 30 Millionen für Borussia. Ich denke, viel mehr wird da in der aktuellen Marktlage nicht mehr möglich sein. Das ist ein enormer Wertverlust, den Borussia auch hinnehmen muss, wenn er denn für so einen Betrag gehen würde. Wenn die Verlängerung zustande kommt, das wäre der Wahnsinn. Das wäre eines, ja, das wäre wirklich was einfach hervorragend für Borussia und ich glaube auch für Dennis Zakaria nochmal ein Jahr und dann wirklich nächstes Jahr in Topform zu einem Topclub wechseln, kann auch für ihn ein sehr, sehr attraktiver Weg sein.
Genau, also ich glaube, das wäre tatsächlich dann auch das realistische Szenario. Ich glaube nicht, wenn man jetzt hier um 3 Jahre verlängert oder um 2 Jahre verlängert oder vielleicht auch nur um ein Jahr on top, also bis 23, braucht sich keiner die Illusion hingeben, dass dieser Vertrag erfüllt wird. Da wird man dann eine vielleicht auch eine Höhe der Ausstiegsklausel verankern, die vielleicht jetzt auch nicht potenzielle Abnehmer verschreckt. Ich glaube, das wäre dann gewichtig oder ist vielleicht auch in den potenziellen Vertragsgesprächen ein gewichtiges Argument, dass man da dann vielleicht auch so dann auch Zakaria und dann auch die anderen Stakeholder, auch Berater, potenzielle Abnehmer mit bedenkt, dass man die dann nicht zu hoch machen sollte. Aber ich glaube schon, dass man dann vielleicht macht man dann 35 Millionen oder so, realistisches Szenario. Mehr würde man gerade eh nicht bekommen. Man hat aber Zakaria noch ein Jahr einfach am Start, ohne dass er dann nach Ende der Saison 22 ablösefrei gehen müsste. Und was mir so ein bisschen Hoffnung macht, ich meine, wir laufen jetzt Richtung Ende April. Die Saison geht jetzt noch gute 4 Wochen. Und es gibt irgendwie nichts Konkretes. Das finde ich so interessant. Also damals war irgendwie gefühlt so ein Verein wie Manchester United schon immer wieder dann irgendwie damit in Verbindung gebracht worden. Jetzt, man hat nichts Konkretes. Das ist übrigens auch bei Ginter so, dass ich dadurch denke, ja, irgendwie Konkretes fehlt. Also eine Zeit lang hatte man irgendwie Inter Mailand, was da eine Rolle spielte. Dann heißt es immer wieder England, wo ich auch glaube, das würde Ginter, einem Spielertyp wie ihm, auch viel mehr entgegenkommen, auch in der Entwicklung des Spielers Matthias Ginter. Dann war irgendwie die Rede von Tottenham. Also es würde ja überhaupt gar keinen Sinn ergeben, jetzt nach Tottenham zu gehen, wo Mourinho auch auf dem Schleudersitz gerade sitzt und wo es auch danach aussieht, dass Tottenham für Champions-League-Qualifikation gar keine Rolle spielt. Also bei Zakaria hier ist es irgendwie ähnlich, dass du da gerade keinen Verein hast, wo sich irgendwie was ergibt. Wenn, wäre das eine sehr kurzfristige Geschichte. Dazu würde dann so ein Interview nicht passen. Also ich habe schon echt ein bisschen Hoffnung, dass man vielleicht sagt, hier, wir machen eine Ausstiegsklausel, die vielleicht, wenn man bedenkt, Zakaria, dem traue ich zu, in einem Jahr oder in einem halben Jahr wieder auf einem absolut exorbitant krassen Niveau Fußball zu spielen, wo er dann recht schnell Richtung 50, 60 Millionen Marktwert wieder läuft. Realistisch, was dann auch der Markt nach Corona wieder hergibt, da bin ich mir sicher. Aber wenn man dann ihm das so schmackhaft macht, so würde ich das angehen als Eber. Ich würde sagen, hier, Zakaria, Berater, wer auch immer, hier, wir machen eine Ausstiegsklausel vielleicht auf 35, 40 Millionen, die ist nicht so hoch. Wir wissen selbst, dass du wahrscheinlich bei deinem Potenzial in einem Jahr einen deutlich höheren hast, aber für uns ist es trotzdem eine Win-Win-Situation, weil wir dich noch ein Jahr hier haben werden und weil du noch ein Jahr mit Adi Hütter spielst, ist es für dich auch eine Option und du gehst halt nicht ablösefrei. Also insofern wäre das vielleicht ein Szenario, was für alle gut wäre. Und ganz zum Abschluss dieser Personaldiskussion, also uns wird das eh noch in den nächsten Folgen begleiten. Ich glaube, Adi Hütter ist für jeden Offensivspieler, für Thuram, für einen Player. Bei Thuram habe ich sogar mal das gelesen, dass Hütter ihn sehr gerne nach Frankfurt hätte holen wollen. Ich glaube, generell werden Offensivspieler sagen, beim Blick auf Adi Hütter, da habe ich ein gutes Standing, weil der ist jetzt nicht gerade für defensiven Beton berühmt, wenn man sich seine Station bei IB anschaut, bei Salzburg und auch bei Eintracht. Also ich glaube, dafür ist Hütter fast schon der perfekte Trainer, den man jetzt hätte präsentieren können.
Ja, und da wird sich mit Sicherheit der ein oder andere jetzt Gedanken machen. Ich bin gespannt, zu welchen Entscheidungen sie kommen. Und ich bin mit Sicherheit, also ich gehe fest davon aus, dass die nächsten Spiele eine entscheidende Rolle spielen werden. Natürlich spielt es eine Rolle, ob Borussia jetzt auf Platz 5 oder Platz 9 landet, weil klar, die Europa League wäre ein Trostpflaster, das muss man so sagen. Und auch eine Conference League wäre vielleicht ein Trostpflästerchen für den einen oder anderen. Platz 9 wäre mit Sicherheit jetzt auch vielleicht für den einen oder anderen das Signal für den Umbruch. Und
ja, oder
das
Platz Signal 8, dafür. Ne? Also ist das gleich in Grün.
Ja, genau. Ja. Das wäre mit Sicherheit für den einen oder anderen das Signal für den Umbruch. Deshalb die nächsten Wochen ganz entscheidend. Bei dem Spiel, bei dem Blick auf den restlichen Spielplan, da muss man ganz klar sagen, Borussia und Freiburg haben für mich da das beste Restprogramm. Vielleicht sogar Borussia noch das etwas machbarere im Vergleich zum SC Freiburg. Union spielt auch gegen alle möglichen Teams, die über ihnen stehen. Leverkusen spielt da gegen alle direkten Konkurrenten. Dortmund hat auch noch ein extrem schweres Programm vor sich. Dortmund, da werden wir heute mal sehen, ob sie vielleicht noch mal in den Kampf um Champions-League-Plätze eingreifen. Das ist nur der Fall, wenn sie heute gewinnen. Wenn sie heute verlieren, dann müssen sie sich umsehen und dann müssen sie schauen, dass sie nach hinten keinen Boden verlieren. Es wird extrem spannend. Diese englische Woche wird extrem spannend und extrem aufschlussreich, weil ich glaube, nach dieser englischen Woche, da werden wir schon, da wird sich das ein oder andere Team vielleicht noch in Stellung bringen können. Und ich bin optimistisch, weil Borussia ein machbares Programm in dieser englischen Woche hat.
Hoffenheim auswärts am Mittwochabend und am Sonntag dann gegen Arminia Bielefeld. Ich glaube auch, das ist machbar. Hoffenheim jetzt eine Mannschaft, die sich stabilisieren konnte in den letzten zwei Spielen. Zweimal 0-0 gegen Leverkusen in Leipzig. Sehr respektabel. Auch in Leipzig gar nicht so viel zugelassen am Freitag. Aber offensiv geht da halt gefühlt nichts. Also es ist eine sehr biedere Mannschaft. Also Hoffenheim als Verein, das ist ja alles bieder generell schon. Und dann spielen die auch noch so ein Drecksfußball auf Deutsch gesagt. Also also nichts fände ich schöner, als wenn man da mal irgendwie schön locker flockig 3-1 gewinnt, so wie das auch in der Vergangenheit, in jüngerer Vergangenheit häufig der Fall war. Wir haben da eigentlich immer jetzt zuletzt relativ gut ausgesehen. Letztes Jahr im Spiel unter Rose haben wir ja 3-0 gewonnen, genau. Und ja, sehr souverän gespielt. Das wäre jetzt auch so mein Wunschszenario für Mittwoch.
Ja, man kann sich kaum noch dran erinnern. Ich glaube, es war im September 2019 das letzte Auswärtsspiel in Hoffenheim.
Es wird das erste Geisterspiel Hoffenheim gegen Gladbach in der Geschichte sein, so wie es übrigens das erste Mal Gladbach gegen Frankfurt in der Geschichte jetzt als Geisterspiel gab in Gladbach.
Ja, genau. Es sind die ganz, ganz wenigen Auswärtsspiele, die Borussia noch nicht als Geisterspiele hatte. Ich glaube, Hoffenheim müsste das letzte sein. In München?
Ja, in München gab es schon, in Bremen gab es auch schon.
Und in Bremen auch schon. Ja. Also ist jetzt in Hoffenheim das letzte Geisterspiel, das Borussia bevorsteht. Man kann sich kaum vorstellen, dass beim letzten Spiel in Hoffenheim noch Fans dabei waren. In den letzten Jahren, ich habe mir die Statistik jetzt auch nochmal angeschaut, in den letzten 5 Jahren Borussia dreimal oder seit 2015 dreimal in Hoffenheim gewonnen, im gleichen Zeitraum aber nur einmal zu Hause gewonnen, nämlich 2016. Das ist schon eine ganze Weile her. Also in den letzten Jahren lag Borussia das Spiel in Hoffenheim eigentlich besser als das Spiel zu Hause gegen Hoffenheim. Hoffentlich ist das ein gutes Omen und schauen wir mal, wenn es 1-0 für Borussia wird, nehme ich das sehr gerne.
Ganz genau, also ein Sieg, wie auch immer, wäre Gold wert, weil ich dann glaube, dass man dann mit dem nötigen Rückenwind auch irgendwie, weil man jetzt gerade wieder Vertrauen auch in das eigene Spiel hat. Deswegen glaube ich nicht, dass man dann zu Hause gegen Bielefeld Schiffbruch erleidet. Das glaube ich einfach nicht. Also das ist dann für mich ein anderes Spiel in einer anderen Situation, als es gegen Köln der Fall war, als es gegen Mainz der Fall war, gerade gegen Mainz. Insofern auch in Anbetracht der Tatsache, dass Union ein verdammt schweres Programm hat, die sind punktgleich mit uns, 43 Punkte, wir haben jetzt torverhältnismäßig richtig was aufgeholt, sind jetzt ja auch an denen vorbeigezogen, beide stehen bei plus 9, Borussia und Union. Union spielt aber jetzt noch, halte ich fest, in Dortmund, in Wolfsburg, in Leverkusen, letztes Spiel gegen Leipzig und dazwischen jetzt am Ende der englischen Woche ein Heimspiel gegen Bremen. Union traue ich sehr viel zu, auch in Auswärtsspielen gegen Dortmund, Wolfsburg, Leverkusen. Das ist eine Mannschaft, die sehr wenig verliert, ich glaube, die haben erst 6 Niederlagen. Aber das ist auch eine Mannschaft, die dann eher da mal vielleicht unentschieden irgendwo holt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Union 3 Spiele von diesen 5 gewinnt. Insofern würde das bedeuten, 3 Siege von uns aus den 5. Und die müssen wir holen gegen diese Gegner. Minimum. Die würden dann den 7. Platz schon mal absichern.
Zumindest gegen Union, da bin ich auch von überzeugt. Ich denke ganz klar, wir haben uns mal auf 51 Punkte geeinigt. Ich glaube, das war noch vor langer Zeit gefühlt, dass die wohl reichen werden. Ich glaube, ja, diese 51, mindestens 53 Punkte, also 10 Punkte jetzt noch. Die reichen auf jeden Fall, vor allem dann auch gegen den SC Freiburg, die ja nun ja auch noch ein relativ machbares Programm vor sich haben, ähnlich wie Borussia. An den letzten beiden Spieltagen wird es hart. Also Freiburg hat jetzt 3 machbare Spiele.
Ja, und was du nicht vergessen darfst, sie haben ja jetzt keine englische Woche. Das gibt ihnen vielleicht einen Vorteil für das Heimspiel gegen Hoffenheim. Aber dieses Hertha-Spiel, Hertha auswärts, muss ja irgendwann nachgeholt werden. Und das wird ja sehr wahrscheinlich dann sehr ja in den letzten Wochen irgendwie eingebettet sein. Und da hast du Bayern zu Hause, Frankfurt auswärts.
Ja, da hat natürlich Freiburg zum Ende nochmal ein hartes Programm. Das heißt, der SC Freiburg wird jetzt in den kommenden 2 Spielen eigentlich punkten müssen. Er steht da auch etwas unter Druck. Und deshalb glaube ich wirklich, dass wir ja am Ende der englischen Woche, wir werden sehr, sehr viel schlauer sein, wenn wir nach dem Bielefeld-Spiel sprechen. Und ich bin davon überzeugt, dass Borussia mit 2 Siegen ganz klar schon auf Kurs Platz 7 mindestens sein kann und mit 2 Siegen auch in absoluter Schlagdistanz zu eventuell Dortmund, aber mit Sicherheit zu Leverkusen stehen wird. Und dann kann man es auch ja noch in eigener Hand haben in den letzten 3 Spielen fast, den 6. Platz auch festzumachen, ohne dann am Ende aufs DFB-Pokalfinale schauen zu müssen. Wir werden sehen. Ich bin sehr, sehr gespannt auf diese englische Woche. 2 machbare Spiele. Wir wollen es jetzt noch nicht zu hoch hängen, ob es die perfekte Woche wird für Borussia. Es hat schon mal gut angefangen. Der nächste Schritt folgt dann hoffentlich am Mittwoch in Hoffenheim.
Ganz genau. Da werden wir dann natürlich am Tag danach für euch wieder hier eine Podcast-Folge veröffentlichen. Danke auf jeden Fall fürs Zuhören. Und wir hoffen jetzt einfach auf den perfekten Ausgang einer englischen Woche, die definitiv, wie auch immer sie ausgehen mag, aus Borussia-Sicht einige offene Fragen schon mal zumindest tendenziös beantworten wird hinsichtlich Europa League-Chancen, Europa Conference League. Da wird sich jetzt einiges klären in den verbleibenden 2 Spielen der englischen Woche in Hoffenheim und gegen Bielefeld. Wir hoffen, dass ihr eine gute Woche, eine gesunde Woche in diesen Zeiten erleben werdet und dass ihr auch wieder einschaltet nach Hoffenheim. Bis dahin, danke fürs Zuhören. Ciao.
Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.